Oh, was eine Nacht, ey. Oh, bin ich fertig. Ich hab echt Hunger. Eigentlich muss ich auch mal. Aber. Oh, ich hab keinen Bock, da auf die Toiletten zu gehen. Das war echt übel. Und jetzt rufe ich erstmal den Bender an. Warte mal. Wo hab ich denn die Nummer? Da.
Oh, mein Telefon klingelt. Schatz, magst du das mal darüber reichen? Dankeschön. Oh, der Reisner. Oh, wenn der Reisner anruft, dann braucht er bestimmt. Ich geh mal ran. Reisner!
Hui. Marc.
Oh, das klingt nicht gut.
Ja, ich hab dir versprochen, ich melde mich. Und,
ja.
Kannst du dich noch erinnern an unseren Podcast mit Ingo?
Sehr gut sogar. Und ich freue mich, dass du den Zelt gekauft hast und jetzt steht doch dein erstes Wochenende an und ich hoffe, das hat alles geklappt.
Geht so. Das zweite Wochenende. Das erste war super. Aber da habe ich mich auch um nichts gekümmert, weißt ja. Das war ja mit dem mit meinem Kumpel, der den Platz organisiert hatte. Und jetzt habe ich mich ja selber schlau gemacht und es ist genau das passiert, was wir im Podcast oder was ich vermutet hatte. Es war echt. Oh, das ist ein Albtraum, echt. Die Nacht war.
Passt der Platz nicht, oder was?
Es fing ja schon damit an, dass ich nicht auf den Platz kam. Gestern. So, es hat ewig gedauert. Vollkommen unorganisiert. Also, wir kamen nicht rauf, kam keiner runter. Stau. Dann funktionierte der Computer da bei denen nicht zum Anmelden. Es war einfach Wahnsinn. Na gut, aber es kann ja passieren. Aber die Zeltwiese komplett übervoll. Also, es war alles voll. Ich habe noch in der hintersten Ecke einen Platz gefunden und du kennst ja mein Zelt, das ist nicht das Kleinste. Aber, also es war dann echt eng und dann, oh, hörst du das im Hintergrund? Die Musik?
Ja, ey, leise, war, was ist der Party?
Er hat die ganze Nacht gehen lassen, die ganze.
Und jetzt fängt schon noch, fragen, ob du auf Malle bist.
Jetzt fängt es noch an zu regnen. Gestern Abend, das muss ich dir noch kurz erzählen. Gestern Abend waren wir essen hier in der Gastro. Ich musste Pfand für die Gläser bezahlen. Und weißt du, was der Typ zu mir gesagt hat? Es ist besser, wenn ich laufe, als wenn er laufen muss.
Augen auf bei der Platzwahl, mein lieber Freund. Also, wir haben das doch ausführlich in dem Podcast auch erörtert, aber ich habe das Gefühl, es war noch nicht ausführlich genug.
Naja, der erste Versuch ging ja gut. Und der zweite, da habe ich halt mal geguckt im Internet, was es gibt. Und ich wollte ja auch nicht wieder ewig fahren. Da habe ich gesagt, ja, es sah auf den Bildern ganz gut aus, alles. Aber das, was auf den Bildern zu sehen war, habe ich dann leider nicht hier zu sehen bekommen. Gar nichts davon.
Also Vorschlag zur Güte, mein lieber Freund. Ich habe da noch so einen Kontakt. Und zwar zu PintCamp. PintCamp sind die, die Campingplätze bewerten, sind die, über die du gleich Campingplätze buchen kannst. Die haben eigene Inspektoren. Lass uns doch mal mit denen treffen, damit dir das, was du da gerade erfährst, nie wieder passiert. Am Ende ist doch Camping Erholung und Spaß und du hörst dich gerade an, als ob ein Güterzug durch dein Zelt durchgefahren ist.
Ein Güterzug war es nicht, aber es war schon, also es war echt mäßig und es hat mir tatsächlich die Laune erstmal verhagelt.
Also mein Angebot steht und dann lass uns doch mal, weil es ja nicht so wirklich Print ist, machen wir einfach mal so eine Offside-Episode. Treffen wir uns mit jemandem vom PintCamp. Ich organisiere da mal was. Was hältst du davon?
Kannst du nicht einfach vorbeikommen und mich hier abholen, bitte?
Ja, ich hole dich ab und dann machen wir einen Termin am PintCamp.
Alles klar.
Bis gleich, mein Freund.
Bis später.
Schick mir deinen Standort.
Wenn es das gibt. Online.
Ciao.
Tschüss, Marc.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
Bist du entspannt, das?
Ich bin total entspannt.
So, Carsten, Jo. Wir sind schon wieder unterwegs.
Das ist richtig, Marc.
Heute sind wir in Hamburg, in unserer naja, Heimatstadt will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wir sind in Hamburg geboren.
Stadt
aber,
unserer Herzen, ne?
Ja, Stadt unserer Herzen und aus Norddeutschland kommen. Wir sitzen heute beim Hamburger Abendblatt. Die waren so nett und haben uns heute den Host geschenkt. Das heißt, wir dürfen heute in den Räumlichkeiten des Hamburger Abendblatts mal aufzeichnen. Und der Grund, warum wir hier sitzen, ist mal wieder typisch, du hast campen.
Ja, ich hatte da wieder mal so ein Ding am Laufen.
War nicht so gut, ne?
Nee, war nicht so gut.
So, ja. Genau.
Ich wollte dich aber gar nicht, ich glaube, als ich dich angerufen habe, da, das klang ein bisschen vorwurfsvoll, das wollte ich gar nicht. Du konntest ja nichts dafür, ganz im Gegenteil, du kennst mich. In solchen Situationen rufe ich dich gerne an, weil ich unterschwellig eher Hilfe brauche.
Ja, das ist auch gut und deswegen sitzen wir heute hier, weil wie immer, wenn einer von uns beiden nicht weiter weiß oder wir uns streiten, dann holen wir uns einen Experten, der richtig gut Bescheid weiß. Und weil ich möchte, dass deine zukünftigen Campingreisen besser ausgehen als die letzte, haben wir uns heute einen Experten geholt, und zwar den Thomas Reimann. Und der Thomas Reimann arbeitet im Bereich der PR bei PinCamp. Und was PinCamp so genau ist und was PinCamp eigentlich macht und vor allen Dingen auch, wie PinCamp bei deiner Planung für Reisen behilflich sein kann, das wollen wir jetzt mal in dem Gespräch hier klären. Und bevor wir anfangen, lieber Thomas, und wir über PinCamp sprechen, erzähl doch ein bisschen mal was für dich. Wer ist denn eigentlich Thomas Reimann?
Ja, ich bin 66 Jahre alt, bei PinCamp seit 2019 am Start und wohne in Hamburg. Bin auch in Hamburg geboren, allerdings ist meine Mutter Kielerin, ich bin also kein waschechter Hamburger.
Aber Norddeutscher.
Aber Norddeutscher, durch und durch, kann man wohl so sagen. Und bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, mache eben bei der PinCamp GmbH so ein bisschen PR, berate die aber auch so in Campingfragen, also so als Campingexperte. Kenne den Markt ganz gut. Hobbys habe ich: Basketball, Segeln und Camping natürlich.
Sehr cool. Ich glaube, wir dürfen das sagen. Wir haben hier am Tisch einen richtigen Inspektor sitzen. Was hat es damit auf sich?
Ich betreibe so eine kleine Seite, die heißt glampinginspektor.de. Und da geht es rund um das Thema Glamping. Und ich habe versucht, so ein bisschen Hilfestellung zu geben, welcher Glamping-Spot ist denn jetzt der richtige für mich. Ja, und habe so eine Art Glamping-Kategorisierung eingeführt. Okay. Und ein bisschen erklärt, was Glamping ist und was man da erwarten kann und so weiter. Und dann gibt es das Siegel des Glamping-Inspektors. Wenn man das sieht, dann weiß man, okay, hier bin ich richtig, ist besonders gut für Familien oder für Paare. Oder
hier war der Thomas unterwegs und hat
Thomas
auch genau. Alles für gut geheißen.
Genau.
Ja, sehr gut.
Das heißt, alle persönlichen unser Hobby hast du ja quasi dann zum Beruf sozusagen.
Ja. Ja. Besser geht's nicht.
Oh, hast du auch Visitenkarten, wo Inspektor draufsteht?
Ja. Echt? Ein Chefinspektor.
Im Ernst?
Ja.
Das hätte ich gerne mit der eine.
Ja, genau. Bring ich euch mit.
Ja, bitte. Das ist cool. Jetzt bist du bei PinCamp. Was hast du vorher gemacht?
Ja, Verschiedenes. Mit 66 hat man ja schon einiges auf dem Buckel.
Da fängt das Leben ja erst an. Ne?
Habe als Journalist angefangen bei Axel Springer, die Journalistenschule absolviert, verschiedene Stationen gehabt. Unter anderem auch, so bin ich zum Thema Reise gekommen, bei Sonnenklar TV lange Zeit gewesen. Da für die Produktion und auch für die Redaktion verantwortlich gewesen. Habe einen eigenen Hotel-TV-Sender gehabt, Kurzreise-TV hieß der, und so verschiedene Sachen in dem Bereich Camping. Aber ich habe das Thema Reise hat mich seit Anfang der 2000er einfach nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich zum Camping gekommen, für Vacances Select gearbeitet, ist ein Anbieter von Campingferien in Mobilheim zum Beispiel. Ja. Seitdem bin ich dem Thema Camping verhaftet und auch selber zum Camper geworden.
Welcher Typ Camper bist du denn?
Ich bin nicht der klassische Camper, der jetzt mit seinem Reisemobil und mit seinem Wohnwagen losfährt und immer auf dem gleichen Platz. Mhm. So, ich bin eher derjenige, der sich ein Fahrzeug mietet, wenn ich ein Fahrzeug brauche. Oder aber der Mietcamping macht. Also viele Campingplätze sind dazu übergegangen, auch auf ihren Plätzen so kleine Mobilheime, Tiny Houses, Safari-Zelte und so weiter anzubieten. Durch meine Tätigkeit als Glamping-Inspektor habe ich das kennen und schätzen gelernt und mache das sehr, sehr gerne, vor allem zusammen mit meiner Frau, die einfach den Komfort, den so ein Safari-Zelt mit Regendusche, Riesenbadezimmer, Küche und so weiter bietet, sehr, sehr schätzt. Das eigene WC ist ganz wichtig dabei und die mag es auch, dass es trotzdem eine Campingatmosphäre ist, naturnah, und man kann auf dem Campingplatz, wem sage ich das, so sein, wie man ist, muss sich nicht verstellen und hat meistens auch recht schnell Anschluss. Die Camper untereinander verstehen sich und helfen auch einander. Das gefällt mir beim Camping extrem gut.
Da würde ich mal sagen, da haben wir den maximalen Experten heute an die Seite.
Der zweite Experte, der mir jetzt zu dem Thema schon
unter die Arme greift. Ich tue wirklich alles, damit du das Campen lieben und schätzen lernst, wie wir.
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir sind oder wenn ich von wir spreche, spreche ich von mir und meinen Kindern. Wir haben jetzt ja zweimal das ausprobiert, denn das war schon, das eine Mal war gut, das zweite Mal war, haben wir eben gehabt, nicht so gut. Aber ich muss jetzt auch nicht mehr davon überzeugt werden, zu campen. Ich glaube, allein die Anschaffung des Zeltes, das wird mich schon mal auf mehrere Zeltplätze bringen, weil so günstig war es jetzt nicht. Warum war es nicht günstig, das kann ich dir kurz erklären. Marc, weil du guckst mich so an, da, so nach dem Motto, jetzt hat der Reißer wieder die Million rausgehauen, hat er nicht. Aber ich bin mit 1,92 keiner, der mehr mit meinen fast 50 Jahren in so ein kleines Iglu-Zelt reinkrabbelt. Deswegen habe ich ein Zelt, das relativ groß ist, in dem ich auch stehen kann. Und das kostet halt einfach mal einen Euro mehr als nur ein kleines Iglu-Zelt.
Thomas, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja PintCamp gestartet als so eine Art Startup vom ADAC, die ja auch über die Jahre zuvor sich ja schon in der Campingwelt ja auch etabliert haben. Wie bist du dazu dann gekommen zu PintCamp?
Ja, auch über die Glamping-Geschichte eigentlich. Bin häufig unterwegs gewesen auf den Campingtagen. Da viel mit Beratung gemacht für Campingplatzbetreiber, Organisationen aus dem Bereich Camping. Hab dann den Uwe Freers von Camping kennengelernt. Und wir haben uns länger unterhalten. Was machst du, was mach ich? Und zack, hat er mich Shanghai, wie man auf gut Hamburgisch sagt. Also ja, sind sehr schnell auf einen Nenner gekommen, weil wir beide so das gleiche Ziel haben, Camping nochmal deutlich leichter erreichbar zu machen für alle. Mhm. Ja, und das macht PintCamp auf jeden Fall. Große Plattform, auf der ganz viele Campingplätze zu finden sind, ganz viele Ratgeberthemen, auch für Neueinsteiger oder auch für Profis. Mhm. Also eigentlich Camping für alle. Da hilft Camping ungemein und ganz wichtig, und das finde ich auch extrem wichtig jetzt in der Zukunft, dass ich eben meinen Campingplatz online buchen kann. Mhm. Das war bisher so in den letzten 5-10 Jahren nicht der Fall. Campingwirtschaft ist da noch weit hinter der Hotellerie zum Beispiel zurückgeblieben. Mittlerweile wird das immer schwieriger für Menschen, die ja digital aufwachsen, überhaupt zu verstehen, dass man irgendwo anrufen soll, um was zu reservieren. Die wollen einfach online buchen. Die kennen das gar nicht anders. Ja. Und da auch der Campingwirtschaft so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, das ist sicherlich auch Motivation für mich, in dem Bereich tätig zu sein. Und bei PintCamp kann ich sicher sein, dass das kein, ich sag mal, kurzfristiges Engagement ist und mal schnell irgendwie husch und dann Exit, um Kasse zu machen. Ja. Nee, die haben vor, das wirklich lange, lange zu betreiben als Partner der Campingwirtschaft, aber auch als Interessenvertreter der Camper.
Okay, jetzt heißt PintCamp noch nicht immer PintCamp. Ihr habt vorher einen anderen Namen gehabt, oder?
Vorher hieß das, was beim ADAC angesiedelt, ADAC Camping. Man kennt ADAC Camping eigentlich durch den Campingführer.
Ja.
Der war ja Jahrzehnte die Bibel für jeden Camper. Ohne den konnte ich gar nicht losfahren. Ja? Und genau die Situation, die du geschildert hast, weiß nicht so recht, wohin ich gehen soll. Hättest du den Campingführer dabei gehabt, im Print oder als Online-PintCamp halt, dann hättest du auf jeden Fall schon mal einen guten Platz gefunden, der zu dir passt.
Ja. Und was mich jetzt interessiert ist, PintCamp, wofür steht jetzt PintCamp?
Das ist so ein bisschen so ein Kunstbegriff. Wir haben uns lange Zeit überlegt, wie wir uns dann tatsächlich nennen. Wir wollten auch etwas haben, was so ein bisschen internationaler ist, weil die Ausrichtung auch nicht nur auf Deutschland bezogen ist, sondern auch auf internationale Märkte. Das heißt also, wir sprechen auch Menschen aus der Schweiz zum Beispiel an. Es gibt pincamp.ch. Wir haben einen niederländischen Ableger, ANWB Camping. .nl heißt das, wird aber auf der gleichen technischen Plattform abgewickelt wie bei uns. Das ist also eine Company jetzt und das muss man sagen, die drei großen Mobilitätsclub aus den Niederlanden, ANWB, aus Deutschland, ADAC und aus der Schweiz, der TCS, der Touring Club Switzerland oder Swiss, die haben sich zusammengeschlossen und jetzt die PintCamp GmbH gegründet seit Anfang des Jahres, ist das so.
Okay, gibt es auch eine App?
Ja, es gibt eine Camping- und Stellplatzführer-App, sehr, sehr erfolgreich, mit Downloadzahlen so zwischen 100.000 und 300.000, kommt je drauf an, was davon kostenfrei war und was nicht. Die erfolgreichste touristische App in Deutschland in dem Bereich. Und da finde ich alle Inhalte, die ich auf PintCamp finde, plus nochmal Informationen zu Stellplätzen. Mhm. Das ist auch ein weiteres großes Thema für Camper, wenn die mal nicht auf den Campingplatz fahren, dass sie unterwegs mal auf den Stellplatz kommen und da finden sie halt die Informationen.
Okay, das sind ja ordentliche Nutzerzahlen, kann man nicht merken. Absolut. Das ist so ungefähr so die Range unserer Hörerinnen und Hörer. Was unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, ich habe ein Magazin auf dem Tisch, weil zum einen sind wir ja ein Print-Podcast und zum anderen das ADAC-Reisemagazin hatte ich in unserer Camping-Folge auch kurz erwähnt, weil ich mich da versucht habe, schlau zu machen, was mache ich denn in meinem Sommerurlaub. Wie seid ihr mit ADAC noch so verbandelt? Habt ihr mit dem Printheft was zu tun?
Also mit dem Reisemagazin nicht direkt, nur indirekt. Mhm. Liefern wir ab und zu ein paar Informationen. Die fragen uns dann, wie sieht es denn aus im Campingbereich? Da sind wir der Ansprechpartner für die Kollegen. Wir haben aber eine eigene Reihe, die heißt Yes, We Camp. Und die erscheint zusammen mit uns im Grefer und Unzer Verlag, sehr erfolgreich. Und natürlich die Campingführer und die Stellplatzführer auch im Print und aber auch digital. Mhm. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also wir sind in allen Bereichen unterwegs, online, pincamp.de, mit der App, mit der Camping- und Stellplatzführer-App. Und bei den Printtiteln sind es eben die Campingführer und natürlich auch dann diese Yes We Camp-Reihe, die einen extrem hohen Erfolg hat. Wir haben ein Viertel des Campingmarktes im deutschen Buchhandel gehört uns sozusagen.
Wenn ich nur kurz zusammenfassen darf, also grundsätzlich würde man eben sagen, also die Einführung hast du ja so ein bisschen gegeben, was PinCamp so kann, also du findest Orientierung. Für mich ist wichtig, neben dem, was du auch schon herausgestellt hast, ist, dass du in Teilen, glaube ich, nicht alle, aber in Teilen eben auch Campingplatzanfragen, also Stellplatzanfragen direkt über PinCamp quasi auch abwickeln kannst und Buchungen abwickeln kannst. Was würdest du sagen, unterscheidet euch noch von klassischen Anbietern, die es sonst so im Portal noch gibt? Also was macht euch aus diesbezüglich?
Also was wirklich unique ist oder einzigartig, das ist die ADAC-Klassifikation. Die gibt es auch schon ganz lange. Mhm. Da fahren tatsächlich erfahrene, unabhängige Inspekteure zu den Campingplätzen und untersuchen die in unserem Auftrag. Und die kommen unangemeldet. Eine Woche vorher wird dem mal gesagt, da könnte jemand vorbeikommen. Aber das war es schon. Mhm. Die dürfen auf dem Platz nicht übernachten. Die dürfen den auch nicht zweimal hintereinander besuchen bei der Inspektion. Ne? Also die kennen den Platz eigentlich nicht. Die nehmen den so wahr wie jemand, der da zuerst hinfährt. Mhm. Allerdings schauen sie eben auf ganz bestimmte Punkte. Sanitäreinrichtungen, wie sind die? Wie sieht die Ausstattung des Schwimmbades aus? Haben sie ein Schwimmbad? Gibt es Kindereinrichtungen, also Animationen für Kinder, zum Beispiel Kinderbetreuung und so weiter. Also die nehmen über 250 Datenpunkte während so einer Inspektion auf.
Wie viel sind das? 250?
250 Datenpunkte, wow. Die standardisiert so abgefragt werden, liefern auch immer zu dem Platz eine neutrale Campingplatzbeschreibung. Also wie sieht das aus landschaftlich? Wie ist der aufgeteilt? Ist eine laute Landstraße in der Nähe zum Beispiel, eine Eisenbahnlinie, will man ja auch gerne wissen. Mhm. Auch der Fall, wie sind die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, auf dem Platz und so weiter, wie das Freizeitangebot. Ist der eher naturnah oder ist der eher städtisch geprägt und so weiter. Das bekomme ich dort alles an Informationen, sowohl über die Campingführer als auch über die App, als auch auf PinCamp, immer die gleiche Datenbasis. Und aus diesen Daten wird dann hinterher eine Klassifikation gemacht, die ich so auch aus der Hotellerie kenne. Also ein 5-Sterne-Hotel ist natürlich von der Ausstattung wesentlich besser als ein 2-Sterne-Hotel. Für mich persönlich kann aber ein 2-Sterne-Hotel vielleicht sogar mehr Charme haben als ein 5-Sterne-Hotel. Das sagt was über die Qualität aus. Ja? Mhm. Die Qualität wird damit festgelegt und das wird auch akzeptiert. Also wenn ich eine ADAC-Qualifikation habe, dann habe ich sowas wie den Goldstandard in dem Bereich. Das kann man so sagen.
Das heißt, ihr nehmt diese Bewertung dann quasi auch in eure PinCamp-Seite mit auf.
Genau.
Und lasst dann dagegen laufen auch Nutzerbewertungen?
Absolut, ja. Wir haben insgesamt jetzt auf der PinCamp-Plattform über 200.000 Nutzerbewertungen, die zum Teil eben aber auch von unseren Partnern kommen, also von den Niederländern jetzt zum Beispiel oder von den Schweizern. Und da muss man sagen, sowohl die Schweizer als auch die Niederländer haben ganz andere Kriterien, nach denen sie beurteilen, ob ein Campingplatz gut oder nicht gut ist oder ihnen gefällt. Und die Deutschen schauen immer sofort auf Sanitär. Also das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Vor allem, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, will ich, dass das da okay ist und wirklich sauber und genügend Platz und so weiter. Dass vielleicht ein Familienbadezimmer da ist vor Ort, wo nur ich bin.
Das hatte ich ja bei meiner ersten Erfahrung. Da war es tatsächlich so, dass man sich ein eigenes Bad mieten konnte. Ja. Habe ich nicht gemacht, weil ich es im Vorbild nicht wusste. Aber als ich dann dort war, habe ich gesehen, das war schon so irgendwie jetzt ziemlich charmant. Ne? Hätte ich mich da mal besser informiert, aber das war ja...
Ja, untergebucht.
So. Aber das ist wirklich eine schöne Sache, gerade wenn man mit kleinen Kindern da unterwegs ist, die man irgendwie im Schach halten muss, wenn man da so ein eigenes Badezimmer hat. Das ist schon charmant. Das ist ja schon fast Hotel.
Also diese Klassifikation ist für unsere Nutzer, und das sagen die auch immer wieder, extrem wichtig, weil die sagen, aha, da habe ich schon mal ein Gefühl, was das für ein Campingplatz ist. Und wenn Sie die Beschreibung dann da noch lesen, dann wissen Sie schon sehr schnell, passt der zu mir oder passt der nicht zu mir. Und dann haben wir ja noch viele Filterfunktionen, wo man sagen kann, ich suche einen kinderfreundlichen oder einen hundefreundlichen Platz oder einen mit Schwimmbad, einen ohne Schwimmbad, einen mit Kindern, einen ohne Kinder auch.
Am Strand oder
am Strand, am Meer. Also am häufigsten, das muss man jetzt auch sagen, da sieht man so ein bisschen den Wandel der Zeit, war früher, dass es irgendwie am Wasser war, am See, am Fluss, am Meer. So. Das allerwichtigste Kriterium, was jetzt nachgefragt wird, auch wenn man mal größere Befragung startet, das ist nicht am Meer, das spielt auch immer eine Rolle, sondern WLAN.
Ach, ja, das glaube ich.
Ohne WLAN-Zugang kein Camping, würde ich mal sagen. Ja, das ist das jetzt so, das ist jetzt so, dass.
Also, die Leute wollen auch keine große Schüssel mehr rumtragen, die wollen einfach nur noch streamen und im Netz unterwegs
exakt
sein.
Dem,
ne? Exakt. Ja, das kann ich gut glauben.
Ich müsste nochmal zwei Schritte zurück, oder da gehen wir einen Schritt zurück, weil du davon gesprochen hast, Schweiz und Holland. Ihr testet oder schaut euch aber ja nicht nur Campingplätze in Deutschland, Schweiz und Holland an, oder?
Macht das schon europaweit.
Europaweit.
Also es geht von Portugal bis Estland.
Ja. Und in welchem Rhythmus sind dann die Inspektoren unterwegs? Also ich frage deswegen, wie veraltet kann unter Umständen so eine Bewertung dann sein? Steht das auch mit dann dabei?
Also es gibt mehrere Quellen, aus denen wir dann schöpfen. Mhm. Der Inspektor kommt bei Plätzen, die eine sehr hohe Klassifikation haben, deutlich öfter als bei Plätzen, die eher niedrige Klassifikation haben. Also wenn ich auf einem 5-Sterne-Platz bin, dann weiß ich ganz genau, da kommt jedes Jahr ein Inspekteur vorbei und schaut sich das Ding an. Mhm. Weil wenn der einen Stern verliert, dann ist richtig was los. Also dann rufen die Campingplatzbetreiber bei uns an und natürlich auch die Camper und sagen, warum denn? Ja? Mhm. Warum ist jetzt plötzlich ein Stern weg oder ein halber oder so? Und dann müssen wir das schon gut begründen können. Andersrum ist es, wenn jemand sagt, ja, ich habe gerade einen Campingplatz übernommen zum Beispiel und habe den von Grund auf neu gemacht und es ist jetzt gar nicht mehr 2 Sterne, sondern das ist 4 Sterne jetzt, dann schicken wir auch jemanden vorbei. Man kann so sagen, in der Regel werden die Campingplätze alle 2 bis 3 Jahre besucht. Plus sie geben selber auch nochmal Informationen an uns über eine Datenbankeingabe, was bei ihnen zum Beispiel neu ist, ja. Wir nehmen das dann auf, veröffentlichen das aber nicht bevor wir sicher sind, dass das auch stimmt, was da steht. Manchmal schreiben die uns auch, ja, wir haben Plan, im nächsten Jahr einen neuen Sanitärbereich zu errichten und dann passiert was oder auch nicht. Das muss man dann immer abwarten. Also dann kommt der Inspekteur und guckt sich das an. Sanitär ist eben bei der Bewertung, ich glaube 39% der Gesamtnote kommt aus dem Sanitärbereich.
Ja, cool. Und ihr habt alle Arten von Campingplätzen bei euch in der Suche, in der Bewertung.
Ja.
Also das kann da findet jedermann irgendetwas. Ich habe nämlich gerade von einer Freundin noch zugerufen bekommen, frag doch mal, ob, ich muss jetzt mal auf meinen Dings schauen, auf meinen Spickzettel, Trekkingplätze. Das gibt wohl mittlerweile irgendwie so eine Art Trend, oder dass man da, wo man ist, einfach dann bleiben kann und campen kann, in einem Wald zum Beispiel, wenn das einer von diesen Trekkingplätzen ist.
Okay, also was? Das ist unterschiedlich von Bundesland zu, in Deutschland zumindest, Bundesland zu Bundesland. Bei einigen Sachen ist auch das Bundeswaldgesetz so ein bisschen Verhinderer. Also sowas haben wir auch, das nennt man Microcamping, was da gemacht wird. Und diese Trekkingplätze haben meistens auch noch irgendwelche Shelter, das sind so Boxen, die zu einer Seite offen sind, da kann man sich so reinlegen beim Schlafsack. Sowas gibt es auch. Wird in Skandinavien häufig gemacht zum Beispiel. Ne? Davon haben wir einige, aber längst nicht alle. Man muss auch wissen, dass bei uns per Definition, also in Deutschland jedenfalls, Campingplatz ab 10 Stellplätze erst ein Campingplatz sich nennen darf. Vorher nicht. Vorher ist das ein Wohnmobilstellplatz oder was auch immer. So wird er auch dann geführt. Also Campingplatz erst ab 10 Parzellen sozusagen. So,
wenn ich kurz einhaken darf, bitte. Wir halten mal so ein bisschen fest. Also ich bin heute mal so
ein bisschen alles fest.
Du hältst heute fest. Ja, einer muss sortieren. Also wir halten fest, grundsätzlich, Pincamp ist ein Anlaufpunkt für jegliche Art von Campern, ja, die sich dort nicht nur Orientierung suchen können, also und auch, sage ich mal, ihre persönlichen Vorlieben in den Filter eingeben können, um dann die richtige Destination, den richtigen Campingplatz zu finden, sondern zum Großteil können sie dann tatsächlich auch über die Verfügbarkeit und direkt sich informieren und auch buchen. Aber trotzdem, ich würde da gerne nochmal eingehen, weil das, glaube ich, so relativ wichtig ist. Also für welche Arten von Campern ist Pincamp eigentlich am besten geeignet? Gibt es spezielle Angebote, hast kurz schon angeschnitten, aber ich würde da gerne nochmal tiefer drauf eingehen. Familien, Paare, Solo, Abenteurer, also für all diese haltet ihr sicherlich etwas bereit, oder?
Ja, Also ich kann zum einen mich über diese Filterfunktion so ein bisschen an das Thema rantasten. Mhm. Bin ich mit Familie unterwegs oder nicht? In welcher Jahreszeit bin ich unterwegs und so weiter? Da kann ich dann schon ein bisschen vorsortieren. Wir machen aber auch so Vorschläge. Zum Beispiel Routenvorschläge für Leute, die gerne naturnah campen wollen. Mhm. Oder solche, die gerne Städtetour machen, ja, die von Stadt zu Stadt zu fahren und dann und sich das angucken. Oder jetzt großes Ereignis, EM in Deutschland. Mhm. Wo kann ich in der Nähe des Stadions campen? Und wie viel kostet das? Ja, ganz wichtig.
Also ist überhaupt noch Städtecamping
was?
Und so weiter.
Genau, ist da überhaupt noch was frei? Oder wenn ich jetzt Olympische Spiele in Paris habe, Sommerspiele, ganz interessant, wenn man versucht, in Paris oder rund um Paris während der Olympischen Sommerspiele ein Hotel zu finden, ganz schwierig oder mit ganz viel Geld kriegt man. Aber bei den Campingplätzen ist das gar nicht der Fall. Also Campingplätze rund um Paris, wenn man sagt, okay, so 100 Kilometer Distanz mute ich mir noch zu, die haben die Preise nicht erhöht. Die haben ihre normalen Preise nehmen die, ja, so. Interessant. Und es gibt auch noch Möglichkeiten, tatsächlich freie Campingplätze da zu erwischen. Mhm. Ja, jetzt vielleicht nicht einen, der direkt am Bois de Boulogne liegt, das ist ein bisschen schwierig, der ist voll. Mhm. Aber wenn ich bereit bin, so ein bisschen außerhalb Paris mich zu bewegen, dann durchaus noch freie Plätze da. Mhm.
Aber das ist für mich auch nochmal interessant. Also Carsten würde ich jetzt als Camping-Neuling mal bezeichnen wollen. Was würdest du Carsten empfehlen? Also ich stelle ja auch immer wieder fest, diese große Herausforderung, ne? Du hast eigentlich den Jahreswechsel. Im Dezember kannst du für das neue Jahr ganz oft bei den Campingplätzen ja noch gar nicht buchen, weil sie die neuen Preise erst veröffentlichen. Die machen dann auf im Januar. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte auf einen ganz schönen Campingplatz Italien. Ja, da wurde dann genau gesagt, um so und so viel Uhr ist buchbar. Ne? Merken Sie sich das Datum. Also ich kann sagen, ich bin extra sehr, sehr spät aufgestanden, habe mich vor den Rechner gesetzt und boom, da war nichts verfügbar. Also ich vermute mal, weil Camper, die im letzten Jahr da waren, schon was ausgemacht haben für das nächste Jahr. Also wie plant Carsten am besten seine Reise, dass er auch dahin kommt, wo er hin möchte und auch den Campingplatz bekommt, den er möchte?
Rechtzeitig. Rechtzeitig ist das richtige Wort in dem Bereich. Und dann ist es so tatsächlich, dass die Campingplätze ab Weihnachten anfangen, ihre Kontingente mal für den Sommer bereitzustellen. Also wenn ich genau weiß, dass ich vom 4. bis zum 15. Juli Ferien habe und ich möchte da campen gehen und weiß auch schon, es könnte, Frankreich wäre nicht schlecht zum Beispiel, ja, Atlantikküste oder Bretagne, dann sollte ich schon versuchen, das spätestens Ende Januar unter Dach und Fach zu bringen, damit ich da einen guten Platz bekomme, der qualitativ gut ist, für Familien eben auch geeignet und so weiter, wo ich dann auch so ein bisschen Informationen bekomme. Und dazu macht das Sinn, auf PinCamp zu gehen, nicht nur um den Campingplatz zu suchen und zu buchen, sondern auch um zu schauen, was sind denn so die Tipps der PinCamp-Redaktion? Ja, da gibt es einen Ratgeber, den wir dazu haben. Du bist Neueinsteiger, was musst du denn mitnehmen zum Camping?
Ja, das
Reiseapotheke
ist
zum Beispiel wird immer gerne vergessen. Ja?
Ja.
Wenn ich mit Kindern fahre, auf der Hinfahrt, die ist ja relativ lange dann nach Frankreich oder die Bretagne, wie oft sollte ich stoppen und so weiter? Und also da gibt's Packlisten, Checklisten, noch und nöcher, wo ich dann so ein bisschen an die Hand genommen werde und sage, ey, Gott sei Dank, das habe ich nicht vergessen und das brauche ich gar nicht zum Beispiel. Gewicht spielt beim Camping ja immer eine große Rolle. Mhm. Ja, mit 3,5 Tonnen maximaler Zuladung kann das schon mal eng werden.
Das Zuladungsthema, da hat sich Marc ja richtig ausgelassen mit Ingo
im letzten Podcast.
Ja, das müssen wir nicht nochmal aufrufen.
Das spielt eine große Rolle.
Ja.
So, und da kriege ich eben schon Hinweise, was zu tun und was nicht zu tun ist, was ich lieber weglassen kann, weil ich es vor Ort vielleicht sogar leihen kann. So, also, muss ich unbedingt alle Fahrräder mitnehmen? Meine Antwort ist nein, die kann ich da vor Ort leihen. In den allermeisten Fällen, und das steht dann auch auf pincamp.de genauso drin, hier Fahrradverleih und so weiter.
Okay. Nochmal zurück zu dem Kontingent, was die Campingplätze zur Verfügung stellen. Macht es nicht auch Sinn, dass ein Campingplatz auch für Kurzcamper immer noch ein bisschen Slots freilassen? Weil gerade für mich ist es so, da will ich ganz ehrlich sein, klar, ich habe jetzt mein Zelt, ich mache gerne mal ein langes Wochenende, aber länger als, glaube ich, 3 Nächte in dem Zelt, das packe ich tatsächlich nicht. Das wird dann für nächstes Jahr vielleicht eher etwas mit einem Mobil oder mit einem Caravan das zu machen, aber mit dem Zelt nicht. Nur, ich überlege mir an den Weihnachten nicht, ob ich im Juli mal ein langes Wochenende zum Zelten gehe, zu einem tollen Zeltplatz. Da wird ja wohl nicht alles schon zu sein, auch fürs Wochenende auf so einer Zeltwiese.
Also einmal muss man sagen, Zelter.
Ja, was sind wir
Zelter? Sind ja Urcamper sozusagen. So hat ja alles angefangen mit dem Zelt.
Marc, nicht so schickimicki mit deinem Caravaning, wo ich nicht rein darf, bevor ich meine Füße nicht gewaschen habe. Wir sind Urcamper, sind wir.
Aber sie sind in der Minderzahl. Ungefähr 10% der Camper campen mit dem Zelt. Und die wollen das auch so. Die wollen Zelt haben. Die wollen keinen Wohnwagen, die wollen kein Reisemobil. Das finden die vielleicht auch ganz interessant, aber die wollen Zelten. Also Überzeugungszelter sozusagen. Ja. So, und ungefähr 10% der Campingplätze in Europa, in Deutschland ist das auch so, haben eine extra Zeltwiese für Camper. Wenn ich als Zelter irgendwo zum Campingplatz komme, dann sagt er, ja, du kannst auf eine Parzelle gehen. Ja, ja, ist nett, habe ich Stromanschluss, habe ich Wasser vielleicht oder so. Aber so richtig campen ist das für einen Zelter dann nicht. Das muss schon eine Zeltwiese sein, wo ich vielleicht auch noch einen kleinen Graben um mein Zelt machen kann und so weiter. falls mal stark regnet. Ein
Zaun drumherum.
Also ein bisschen freier, das Ganze. Das spielt für Zeltcamper immer eine extrem große Rolle, dass sie sich so ein bisschen so in der Landschaft verteilen können und dass sie eben halt nah an der Natur sind. Also das sind einmal die Zeltcamper. Dann kann ich über Pincamp natürlich schauen, ich will am Wochenende für 3 Tage irgendwo hinfahren. Dann gucke ich auf Pincamp nach, ist denn an der Ostsee noch was frei, in Schleswig-Holstein zum Beispiel, dann wird es vielleicht nicht mein allerlieblings-Campingplatz sein. Ja. Der ist möglicherweise zu dem Zeitpunkt gerade belegt oder der sagt, ja, mittlerweile haben wir hier Hochsaison und da vermieten wir nur für 7 Tage und nicht für 3 Tage zum Beispiel. Aber in der Regel ist es so, dass ich da immer noch ein gutes Plätzchen finde, was auch meinen Ansprüchen gerecht wird. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Also so in den vergangenen Jahren, auch während Corona, hieß es häufig, alles voll. Das stimmt aber gar nicht. 20% der Campingplätze waren wirklich krachend voll. Die anderen 80%, die lagen eben nicht direkt an der Ostsee oder am Bodensee oder in der Eifel, da wo alle hin wollten, sondern die lagen im Weserbergland, in der Rhön, im Harz, ne? oder in der zweiten Reihe eben 10 Kilometer vom Strand entfernt.
Ja.
Die sind genauso gut.
Ja, genau. Da hat ja Ingo auch von gesprochen, ne? Was er gesagt hat, ja, also er hat, wo hat er letztes Mal
Urlaub gemacht? Starnberger
See. Starnberger See. Und er war total begeistert. Ja. Nicht ins Ausland gefahren und wie toll das da war. Ne?
Ja. Kann ich auch jedem empfehlen.
Aber diesen Reflex habe ich auch. Also ich muss ans Meer und also gar nicht so, dass man mal, ich war im Bayerischen Wald schon mal, ja, für ein Wochenende, weil das 150 Kilometer kann man schön machen, freitags hin, sonntags zurück. Aber grundsätzlich, wenn es in den großen Urlaub geht, ist immer schon so, ja, an der Adria, wo finde ich da einen schönen Platz, dass ich möglichst nah bin, dass die Kinder ins Meer gehen können und so weiter und so fort.
Klar. Ja. Also Freunde von mir, die sind losgefahren und haben über die App dann bei Pincamp geschaut, wo ist denn jetzt gerade noch was frei. Die hatten also gar keinen Plan, sondern sind einfach losgefahren und waren dann in der Höhe Flensburg und sind dann in Medelbü gelandet. So, der ist mitten im Grenzland, da liegt der in der Mitte. Der ist super. Der hat alles. Schwimmbad und kleiner Supermarkt und so weiter. Und die hatten gesagt, den hätten wir nie angelaufen, weil der so irgendwie mitten in der Pampa liegt und so weiter. Und jetzt fahren sie jedes Jahr hin.
Ja.
Ja? So, sowas lerne ich eben auch über so ein Portal wie Pincamp kennen, wo ich dann sage, ja, ich will ja nur 2 Tage da stehen. Ja, dann fahre ich woanders hin danach. Und das ist auch der Vorteil für Camper, dass sie sehr unabhängig sind. Ich kann ja sagen, heute gefällt mir das hier nicht, ich fahre woanders hin. Mhm. Und dann eben noch einen guten Platz zu finden, das kann ich eben zum Beispiel über die App oder über pincamp.de wunderbar lösen.
Soll ich auch mal zusammenfassen, Marc?
Kannst du gerne machen.
Okay. Also ich kann als Familie über Pincamp was Tolles finden. Ich kann solo unterwegs was Schönes finden. Ich kann zelten über Pincamp. Ich kann für mein Wohnmobil was finden, Campingplatz. Das heißt, ihr deckt da alles ab.
Ja, jetzt ich kann sogar Mietcamping machen über Pincamp. Also auch das finde ich dort. Ich finde nicht nur den Bereich klassisches Camping, sondern ich kann auch Mietcamping machen.
Gibt es einen Unterschied zwischen Mietcamping und Glamping?
Ja, den gibt es. Also Mietcamping, da miete ich ein Mobilheim.
Okay.
Das kann unterschiedliche Qualität haben, das Mobilheim. wer schon mal auf einem italienischen Platz in der Hochsaison war, der erinnert sich vielleicht, dass er so rein von Mobilheimen hintereinander gesagt hat, könnte auch woanders stehen. Ja. hat manchmal so ein bisschen so eine Anmutung von Flüchtlingscamp teilweise. Aber das ist dann halt so, dass ich dann Glamping, das bedeutet, dass ich wesentlich mehr Privacy habe, mehr Platz, andere Ausstattung in dem Mobilheim. Aber auch das kann ich ja immer, wenn ich das online buche, nachschauen, wie sieht es denn da vor Ort aus? Wie ist das eingerichtet? Wie groß ist die Parzelle, auf der da steht? Also nehme mal Fotos dabei, dann kann ich das gut einschätzen, ob das für mich passt. Ja.
Ich muss nochmal einen Zug gehen, Marc. Ich weiß, du bist in den Startlöchern mit deiner nächsten Frage, ja, aber also, weil es mich gerade beschäftigt hat, nicht weil ich dir nicht zugehört habe, sondern was kam mir gerade in den Sinn, gab es bei euch, bei euren ganzen Inspektoren auch schon mal Fälle von der Campingplatzbesitzer kommt mal mit einem netten Geschenk und sagt, pass auf, komm. Ich weiß, unsere Toiletten sind gerade nicht so state of the art, aber muss man ja nicht unbedingt erwähnen.
Also es hat sicherlich Versuche gegeben, nett zu sein. So gegen nette Menschen wehrt sich niemand. Ja. Aber sobald da irgendjemand kommt und sagt, übrigens heute Abend lade ich dich schick zum Essen ein und so weiter, da wird der Inspekteur dann sagen, sehr nett, ich komme auch gerne, aber nach Dienstschluss und dann bezahle ich das selbstverständlich selbst. Okay. Ja? So, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um da auch keine falschen Gedanken zu erzeugen, auch bei dem Campingplatzbetreiber. Und eine andere Sicherung ist eben, dass dieser Inspekteur den Campingplatz vielleicht nur ein- oder zweimal in seiner ganzen Inspekteurslaufbahn überhaupt sieht. Und nächstes Jahr kommt ein anderer Kollege. Und der andere Kollege, der nimmt ja die gleichen Datenpunkte auf und wird dann sagen, ja, die Sauberkeit, die war nicht gegeben oder das sah gar nicht so aus wie der Kollege vor mir. Dann hat man ja schon mal einen Hinweis, dass da was nicht funktionieren könnte, immer Konjunktiv. Dass sowas mal versucht wird, liegt in der Natur der Sache. Jeder möchte sich ja so positiv darstellen, wie es geht. Und gerade für Campingplatzbetreiber in Südeuropa ist die ADAC-Klassifikation muss. Ja. Ja. Also wenn die nicht ihre 4-5 Sterne bekommen, sind die kreuzunglücklich. Natürlich. Deswegen versuchen die auch, nicht Einfluss zu nehmen, sondern ihren Campingplatz wirklich in eine Topform zu halten, dass ich da einen schönen Eindruck habe.
Aber jetzt muss man trotzdem nur eine
ganz kurze. Du hast mir versprochen.
Ich habe es nicht.
Ich bin traurig.
Man muss aber ja trotzdem jetzt, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen Pin Camp. Ihr bietet Campern die Möglichkeit, über euch einen Campingplatz zu finden und den auch zu buchen. Und ADAC, da nutzt ihr dann quasi die Inspekteure, ne? Und habt da ja so eine Art der Zusammenarbeit. Worauf ich hinaus will ist, könnt ihr bei PinCamp, oder gab es das vielleicht schon mal, dass ihr sagt, der Campingplatz kommt bei uns nicht mehr auf die Seite, weil A, ist das ein furchtbarer Zustand oder er hat zum Beispiel solche Sachen probiert mit, wir laden dich mal schön zum Essen ein.
Also einmal ist es so, dass die Inspekteure zu PinCamp gehören. Und das andere ist, dass wenn ein Campingplatz eben schlechter geworden ist, er auch eine schlechtere Klassifikation bekommt. Und dann wird er bei uns entsprechend gelistet.
Okay, das heißt, da ist aber jetzt, ob es der schlimmste Campingplatz der Welt ist, dann gibt ihr ihm trotzdem die Chance, mit 0 Sternen dann quasi bei euch auf der Seite buchbar zu sein.
Ja, viele wollen das dann nicht. Ne? Ja. Das ist dann ja in Ordnung, aber also sowas habe ich in der Art jetzt in meiner Zeit bei PinCamp nicht erlebt.
Okay. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Reiseziele kommen wollen. Also was sind denn so, ja, wie soll man das sagen, was sind denn so Hidden Champions? Ja, wir reden ja immer von südliche Gefilde, Italien, Adria und das gleiche auf der anderen Seite, Kroatien. Das sind ja so alles beliebte Ziele. Mich würde das mal so ein bisschen interessieren. Also ich kann ja nur von meinem eigenen Urlaub letztes Jahr sprechen. Ich habe mich wirklich erschrocken, wie die Preise in Kroatien explodiert sind, nachdem der Euro eingeführt wurde. Ja, also das war wirklich. Und da hört man dann schon, dass einige sich Richtung Albanien orientieren, weil es kostet nur ein Drittel und soll sehr schön dort sein. Ich kann das nicht beurteilen. Ja, also was wären so für dich, so wenn man sagt, so, du hast ja vorhin auch schon gesagt, man muss ja nicht immer den Platz am Meer haben, aber wie sieht es denn mit Ländern aus? Muss es immer nach Kroatien oder nach Italien oder nach Frankreich gehen oder siehst du da noch wunderbare Länder, die an Gewässern liegen, die auch Freude bringen können?
Also Albanien ist ein guter Hinweis. Albanien hat den einen Nachteil, dass es relativ weit weg ist. Ja. Also ich habe die Anreise ist schon echter. Also wenn ich in München wohne, dann fahre ich natürlich so Richtung Kroatien oder Gardasee oder so. Dann fahre ich dahin so. Ja. Und nach Albanien ist nochmal doppelt so weit, das mindestens. Dafür werde ich allerdings dann auch entschädigt. Tolle Landschaft, ganz abwechslungsreich. Ich habe Sand, Strand, Meer, Fels, Gebirge, alles in Albanien. Toll. Nette Menschen da, wirklich sehr aufgeschlossen. Und Camping wird da so langsam wachgeküsst. Also auch die Tourismusorganisation in Albanien fördern das jetzt. Sie haben das entdeckt. Und die passen auf, dass das eben keine Wildwüchse gibt, dass irgendwelche Retortenstädte da entstehen, sondern dass das wirklich harmonisch passt dann ins Landschaftsbild und so weiter. Also gibt schon tolle Plätze. Meine Einschätzung ist, wird nicht lange ein Geheimtipp bleiben. Ja. Das wird zunehmend dann interessanter, jedenfalls für Menschen, die so aus dem Bereich Süddeutschland kommen und so weiter. Ganz anders bei den Niederländern. Denen ist offensichtlich kein Weg zu weit. Die fahren gerne nach Portugal, Spanien, Kroatien, Süditalien, kein Problem. Also die sind da einfach von der Mentalität her doch
robuster.
Robuster, ja. Okay. Mit ihrem Wohnwagen oder mit ihrem Reisemobil und so weiter. Und sind auch ganz nette Camper. Also ich habe bisher, trotz dieser Rivalität zwischen Niederlande und Deutschland, gerade im Fußball, wird das alles vergessen. Also sobald man Niederländer auf dem Campingplatz trifft, hat man immer sehr nette, sehr fröhliche Menschen, die auch gerne mal singen, muss man dazu sagen. findet man da.
Bis spät in die Nacht.
Also ganz toll. So, sehr schöne Atmosphäre. Mit denen an Geheimtipps. Slowenien ist nach wie vor sehr interessant. Mhm. Die haben noch mal, das ist ja ganz viel Natur, die haben eine 30 Kilometer Küste. Also wenn ich da Badeferien machen möchte, vielleicht nicht. Aber ganz, ganz tolle Campingplätze, die so in die Natur eingepasst sind. Auch nicht so groß, nicht so riesig. Also für Menschen, die ein Naturerlebnis haben wollen, optimal da. Mhm. Ja, ganz toll. Wobei man sagen muss, das Land mit der höchsten Braunbärendichte in Europa ist Slowenien.
So einen Flint am besten mitnehmen.
Ja, aber auch dort vor Ort wird einem weitergeholfen und die machen dann auch extra so Touren und so weiter mit Ranger und ohne. Das ist schon schwer beeindruckend. Das habe ich selber gemacht, das war sehr, sehr gut. Und wo ich sagen würde, wo ich immer noch mal was finde, ist eben nicht am Gardasee, da ist es sehr, sehr voll. Vielleicht in den anderen oberitalienischen Seen, also Lago Maggiore oder Iseosee oder so, da gibt es auch schöne Campingplätze, schöne Spots. Und in der Toskana. Mhm. Und zwar nicht am Meer, sondern im Inland, Chianti-Region und so weiter. Traumhaft, tolle Gegend, super Campingplätze mit einem sehr guten Angebot. Gibt es kleine, gibt es große. Also, und die Gegend ist toll, die Menschen sind toll und der Wein schmeckt hervorragend.
Das ist nichts für dich, Marc.
Nee, ist nichts für mich, als jemand keine Alkohol trinkt, stimmt.
In Deutschland, vielleicht dazu noch.
Ja, gerne.
Also mein Lieblingsplatz in Deutschland ist das Uhlenköper Camp in Uelzen. Das klingt jetzt ja nicht so
das
sexy.
Das ist doch hier in der Nähe.
Wir sind ja alle dran. In der Nähe von Lüneburg.
Ja, genau. In Uelzen.
Was macht das so besonders?
Das sind die Betreiber, die das besonders machen. Die sind sehr öko, ohne belehrend zu sein.
Okay.
Bekomme dort eben im Shop Demeter-Produkte zu kaufen. Ich bekomme nichts anderes eigentlich. Ich kann, der ist naturbelassen, klar. Mhm. Der hat ein Naturschwimmbad mit einer Naturreinigung, sag ich mal, mit einer Kläranlage. Das geht über Schilf und so weiter. Mhm. Der macht in dem Bereich extrem viel. Ist eher was für Familien mit kleineren Kindern, würde ich sagen, im Sommer. Aber in den Schultern der Saison bin ich da auch schon zweimal gewesen. Ja. Hat auch Mietcamping-Angebote, hat auch so kleine.
Das notiere ich mir gleich mal.
Ja, das ist ein super Punkt. Denn die Frage, wird sowas verstärkt auch nachgefragt? Also so Camping mit ökologischem Hintergrund, dass man, du hast ja von PinCamp erzählt, dass ihr unterschiedliche Filtermöglichkeiten habt, je nachdem, was du buchen möchtest. Gibt es denn bei euch auch die Möglichkeit, speziell und gezielt auf sowas zu gehen und sowas zu suchen?
Ja, also Thema Nachhaltigkeit spielt im Camping generell eine große Rolle, auch in der Campingwirtschaft. Also die Campingplatzbetreiber haben schon sehr, sehr früh erkannt, dass sie ja von und mit der Natur leben und nicht gegen sie arbeiten müssen. Zum Beispiel ein Maisfeld, das ich hat sicherlich wenig zu bieten, so in Bezug auf Biodiversität. Ein Campingplatz schon. Die haben Insektenhotel, die haben eigene kleine Gemüsegärten und so weiter. Die Flächen werden nicht mehr so stark versiegelt, wie das früher mal der Fall war. Wird alles wieder weggemacht und so weiter. Sehr naturnah. Der Flächenverbrauch wird auch geschaut. Wie kann ich das am besten regeln, dass ich eben nicht so viel Fläche verbrauche? Also Camping als Urlaubsform ist per se schon mal sehr, sehr umweltverträglich. Ja. Eigentlich mit die umweltverträglichste Urlaubsform überhaupt, es sei denn, ich bleibe zu Hause. Wobei man auch darüber streiten kann, der Wasserverbrauch auf einem Campingplatz pro Kopf, der so ein bisschen ökologisch arbeitet, liegt so zwischen 60 und 80 Liter. Und wenn ich zu Hause bin, verbrauche ich pro Person 120 Liter. Ja, also da sieht man schon mal, wie die mit den Ressourcen auch gut arbeiten. Ja? Das Brauchwasser wird genutzt, um zum Beispiel die Anpflanzung dort zu gießen. Wieder, ne? Wird also wiederverwendet in großen Teilen. Die haben eine eigene Biokläranlage auf dem Platz und so weiter. Die machen da unglaublich viel. Und da gibt es auch eine Initiative, gibt es schon seit 25 Jahren, die heißt Eco-Camping, ist in Deutschland gegründet worden am Bodensee. Hat mittlerweile 220 Mitgliedscampingplätze in ganz Europa, größte Teil in Deutschland, aber auch in Portugal, Spanien und Kroatien und so weiter wird diese Idee verfolgt. Es gibt andere Auszeichnungen, in Frankreich ist das Le Cliff Vert, Green Key Europe, EU Eco Label und so weiter. Und diese Auszeichnungen werden bei uns auch vermerkt. Also im Campingplatzprofil finde ich das umweltbewusste Betriebsführung zum Beispiel, dann macht der irgend sowas. Und das Eco-Camping-Zeichen ist bei jedem Campingplatzprofil auch gleich zu sehen. Also da weiß ich ganz genau, kann ich ohne Sorgen hinfahren. Und da muss man sich selber auch nochmal fragen als Camper, muss es denn unbedingt ganz, ganz weit weg sein? Oder reicht es nicht auch, wenn ich 250 Kilometer in den Harz fahre zum Beispiel und dort meinen Urlaub verbringe, weil eben der größte Teil des CO2-Ausstoßes kommt eben während der Fahrt zustande. Ja. Gar nicht auf dem Platz selbst. Ja. Da ist es sogar eigentlich teilweise günstiger, als wenn ich zu Hause bin. Sondern wenn ich auch der Fahrt dahin und wieder zurück.
Ne? Ja, klar, kann ich mir schon vorstellen. Wenn man dann mit seinem Bulli fährt und hinten dran hängt der schwere Caravan.
Guckst du mich jetzt an?
Nee. Nein.
Danke.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich verurteile das ja gar nicht. Ganz im Gegenteil. Aber das ist ja genau wie du sagst, man muss ja erstmal relativ viel Tonnage irgendwo hinfahren.
Stimmt. Unser letzter Punkt, wo wir mal zusammenfassen so ein bisschen, Community. Also haben wir vorhin schon ein bisschen gesagt, also es ist nicht nur eine einseitige Bewertung, also das hohe, sag ich mal, den hohen Maßstab, den ihr an die Campingplätze legt, sondern letzten Endes hat ja auch jedes Paar irgendwie oder jede Familie, die auf den Campingplatz hat, einen eigenen subjektiven Eindruck. Und wenn ich auf Pincamp bin, muss ich auch fairerweise sagen, da bin ich ja relativ lange schon unterwegs, wird das auch geteilt. Also ich kann das quasi sogar in der Filterfunktion, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar übereinander legen. Ich möchte einmal die Klassifizierung von Pincamp, aber mir ist auch wichtig, was die Leute, die dort gewesen sind, schon mal. Wie spielt insgesamt so heute und vielleicht auch in Gedanken von morgen die Community eine Rolle bei euch?
Das spielt schon eine Rolle. Also wir sind ja auch auf Social Media unterwegs, also Facebook oder Insta sind wir auf jeden Fall präsent. YouTuber machen wir so kleine Infofilme. Und auch da bekommen wir ganz viel Feedback, auch innerhalb der, ja, auf unseren Seiten wird ja auch diskutiert. Aber auf Pincamp finde ich zu jedem Campingplatz auch immer Nutzerbewertung. Und da steht auch immer, von wann das war. Also Nutzerbewertung von vor 5 Jahren kann ja vielleicht nicht mehr so relevant sein. Mhm. Nicht immer jedenfalls. Und kann ich auch sehen, wie lange ist das her? Oh, der war vor 2 Monaten da. Ja, dann hat er einen relativ guten Eindruck und kann mir was sagen. Nicht allerdings, sondern bei den Nutzerbewertungen immer so ist, das sind subjektive Erfahrungen. Und häufig wird dann eben auch mal gesagt, ja, Kollege oder Kollegin an der Rezeption war irgendwie unfreundlich oder so. Das sind Sachen, die kann ich über Klassifikation gar nicht abbilden. Ja, da sind wir froh um solche Informationen, die dann da kommen. Oder dass dann die Nutzer dann auch gleich nochmal Ausflugstipps geben, die sie selber erlebt haben und so weiter, ist natürlich, oder in ihrer Facebook-Story dann nochmal kurz sagen, da bin ich gewesen und das haben wir gemacht. Das ist natürlich viel unmittelbarer. Das ergänzt die Klassifikation eindeutig nochmal und sagen, oh ja, da möchte ich auch hin, das möchte ich auch erleben. Gerade das Erlebnis kann ich über Social Media und über Nutzerbewertung deutlich besser transportieren als über eine Klassifikation, wo irgendwie ein Wert ermittelt wird und mir dann mitgeteilt wird.
Ja, Carsten, fühlst du dich jetzt für deine nächste Reiseplanung,
die ja, dann ich hab auf im jeden Fall was an der Hand,
Januar stattfindet, im 2025, gut informiert?
Nee, wir wollen schon nochmal dieses Jahr, wie gesagt, mal ein Wochenende machen, im August oder so, vielleicht auch im September nochmal. Und ich glaube, da kann ich dann tatsächlich über Pincamp ganz gut was finden. Wobei, der eine Campingplatz war echt schön, am Pilsensee, kann ich auch empfehlen. Sehr schöne Ecke, wie auf dem Zeltplatz, auf der Wiese, das ist ganz schön, wenn man dann abends vom See kommt und an den ganzen Parzellen vorbeigeht und dann quasi ganz nach hinten immer zurück zur Wiese muss. Da fühlt man sich dann schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Camper zweiter Klasse, aber da ist man, man fühlt schon, das ist schon ein Unterschied. Ja, also die sind dann so eher so untersichtig, die mit ihren Mobilen, und die auf der Wiese sind alle ein bisschen entspannt, habe ich das Gefühl.
Ich habe noch zwei schöne Tipps.
Ja, unbedingt.
In Deutschland, liegt mir sehr am Herzen. Einmal Camping und Pension Bergheimat Himmelsjoch. Höchstgelegene Campingplatz in Deutschland, ja. Irgendwie auf 1800, 1900 Meter. Auch für Zelter super.
Was macht das so besonders?
Ja, der ist so weit ab vom Schuss, das ist nichts. Ja? Ja, das so, ist also nichts. Für jemand, der das liebt, das ist eine tolle Erfahrung da oben, weil da ist...
Aber ich komme da schon mit dem Auto hoch? Oder
da komme ich mit dem Auto hoch.
Unten irgendwo parken
oder alles hoch? Das ist dann an der Straße, aber da ist halt gar nichts. Und kann ich wandern, toll. Und das andere ist in der Sächsischen Schweiz Panorama-Camping Bergoase.
Klingt
warum? Gut. Das ist ein ganz kleiner Platz, auch so für Wanderer auch und besonders für Zeltcamper. Ja. Interessant. Gibt es auch nicht den Unterschied zwischen... Das ist jetzt eine Parzelle für ein Womo oder Wohnwagen und dann setze ich hin. Und die haben auch sogar so ein Wandererlager da. Also das ist super.
Also eine bessere Empfehlung hättest du gar nicht aussprechen können, weil wir planen tatsächlich in 2 Wochen der Region mal mit dem Camper wegzufahren und habe mich aber noch nicht schlau gemacht. Da gucke ich mal, also Bergoase, da kriegst du ein Feedback von mir, ob der wirklich so cool ist, wie du das hier gesagt hast.
Nutzer.
Ja, Nutzer, ja genau.
Pincamp. Ja. Nutzerbewertung, ja.
Cool. Perfekt. Jetzt, Thomas, gestatten mir noch eine Frage. Welche Zeitschriften sind denn bei dir im Gepäck, wenn du unterwegs bist?
Zeitschriften. Als Segler die Yacht.
Gut.
Die nehme ich gerne mal mit, so zum Schmökern, so ein bisschen. Ja. Sowas gucke ich mir gerne an. Geo-Saison gucke ich gerne. Lese ich gerne so als Lektüre. Und dann habe ich eher Bücher mit, die so ein bisschen mir was sagen zu der Gegend, in die ich gerade fahre. Mhm. So in dem Bereich bin ich da unterwegs. Aber sonst an großartigen Zeitschriften war es das dann auch schon. Also eher so Fachzeitschriften.
Ja. Na, immerhin.
Ja. Thomas, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, Carsten.
Müssen wir jetzt noch einen Spin-off machen dann?
Was wäre denn das Thema?
Naja, ich kann ja wieder von meinen Erfahrungen mit
Pincamp erzählen. Ja, kannst du gerne machen.
Nee, ich sag auch danke, Thomas. Es war echt spannend und es ist genau das, was ich eigentlich brauche.
Machst du einen Abbinder oder?
Nee, den machst du mal schön.
Da bist du doch aber der Profi. Du sagst das immer und denkst immer daran.
Print is not dead.